The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 16. Januar. Und wir freuen uns heute Morgen über die Nachricht aus dem Nahen Osten, dem zufolge Israel und die Hamas sich auf eine Freilassung aller Geiseln und einen Waffenstillstand geeinigt haben. Es ist ein Sieg der Diplomatie nach über einem Jahr brutalen Blutvergießens. Hoffentlich hält es.
Es gibt im Moment in Deutschland eine Debatte über die Finanzierung des Gesundheitssystems. Der Hintergrund ist, dass das Gesundheitssystem und das Pflegesystem durch Abgaben auf den Arbeitslohn finanziert wird. Jedenfalls die allermeisten zahlen diese Abgaben, diejenigen nämlich, die in der gesetzlichen Krankenversicherung sind. Ich habe vorgeschlagen, diese Abgabenlast zu reduzieren, indem man weitere Einkünfte mit hinzunimmt, nämlich Kapitaleinkünfte, also Zinsen oder Dividenden aus großen Aktienvermögen beispielsweise. Es ist eine Gerechtigkeitsfrage für mich.
Der grüne Geistesblitz des Robert Habeck, mit dem er mal so richtig punkten wollte, sorgt für reichlich Donner im politischen Berlin. Und Aufmerksamkeit ist nun mal der Goldstandard der Wahlkämpfer. Wobei die Aufmerksamkeit besteht aktuell vor allem stark aus Gegenwind und sorgt hinter den Kulissen auch für Irritationen in der eigenen, in der grünen Partei. Die Idee nämlich, Aktiengewinne sozialversicherungspflichtig zu machen, kommt nicht überall gut an, zumal man in Deutschland darauf bereits ja eine Steuer plus Soli zahlt. Das sind schon über 26%. Im Zweifel kommt dann noch die Kirchensteuer drauf. Also, wenn es nach Habeck geht, soll da jetzt noch mehr von abgehen, von den Aktiengewinnen, damit die Krankenkasse entlastet wird. Der SPD-Kanzler winkt in der ARD unverzüglich ab.
Das ist ein alter Hut. Der hat noch nie funktioniert und der Vorschlag wird nicht besser, dadurch, dass er aus irgendeiner Mottenkiste herausgeholt wird.
Süffisanter kommentiert es Wolfgang Kubicki von der FDP.
Robert, Sitako ist es. Hättest du geschwiegen, du wärst ein Philosoph geblieben.
Der Jurist unterstellt Habeck Ahnungslosigkeit und weist auf die potenziellen Probleme hin, die sich ergeben würden bei einer solchen Zusatzabgabe.
Kapitalerträge der Sozialversicherungspflicht zu unterwerfen, hat unglaublich viele Probleme. Soll der Emir von Katar jetzt seine Dividenden, die er auf seinen deutschen Aktienbesitz erhält, der Sozialversicherungspflicht unterwerfen? Welche Ansprüche erwirbt er dann? Du möchtest dich gerne verschulden. Welcher Kapitalanleger soll deine Staatsanleihen noch kaufen, wenn du ihm gleichzeitig erklärst, dass du 18% ihm wegnehmen willst?
Auch Markus Söder von der CSU lässt diese Chance nicht ungenutzt. Warum auch? Habecks Vorschlag sei, Zitat, eine Attacke auf die Sparer. Zustimmung gibt's unter anderem vom DGB und von der Linkspartei. Der Vorschlag gehe in die richtige Richtung, heißt es dort. Was vor allem am Habeckschen Vorschlag aufhorchen lässt, ist das, was man neudeutsch Framing nennt. Habeck setzt nämlich den Inhaber von Aktien und damit den Inhaber von Aktiengewinnen als Kontrapunkt zur arbeitenden Bevölkerung. Dass jemand Arbeitnehmer in der Mitte der Gesellschaft ist und zugleich an der Börse investiert ist, um für die Zukunft zu sparen, das kommt hier gar nicht vor. Der Eindruck entsteht, als sei für Habeck der Aktionär an sich ein millionenschweres, zigarrerauchendes, Ferrari-fahrendes Etwas, das ab und zu am Dividendenbaum rüttelt, um sich danach wieder dem Luxusleben zu widmen. Das erinnert doch sehr an die Figur des Generaldirektors Heinrich Haffenlohe aus Kir Royal, gespielt von einem grandiosen Mario Adolf.
Ich kauf dich einfach.
Der dekadent und jenseits aller Moral sich alles und auch jeden kaufen möchte, mit seinem Geld, auch den Journalisten Baby Schimmerlos.
Ich schiebe dir hinten und vorne ein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Ich schicke dir jeden Tag Cash, Cash.
Rainer Holznagel ist Präsident beim Bund der Steuerzahler. Er sieht den Habeckschen Vorschlag kritisch.
So richtig klar ist, glaube ich, nicht, was dieser Vorschlag bewirken soll. Die Grünen nutzen auf der einen Seite natürlich die Gerechtigkeitsfrage. Das sieht man in den sozialen Medien. Da werden Bilder gezeichnet von bösen Kapitalmarkthaien, die nichts für die soziale Gerechtigkeit tun. Und auf der anderen Seite soll natürlich auch frisches Geld organisiert werden. Aber hier muss man ganz klar konstatieren, das wird die Probleme nicht lösen, denn wir haben bei den sozialen Sicherungssystemen eben kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Und deswegen müssen wir hier ansetzen. Wir müssen die Ausgaben wirklich auch mal kontrollieren und reglementieren. Und zum Schluss ist dieses Signal auch fatal. Gerade junge Menschen werden dann nicht mehr investieren an den Kapitalmärkten, um beispielsweise für ihr Alter vorzusorgen.
Die Idee, den Vorschlag Habecks mit einem möglichst hohen Freibetrag auszustatten, sodass wirklich nur die berühmten Millionäre auf ihre Aktien diese Zusatzabgabe zahlen, das macht für Rainer Holznagel keinen Sinn.
Nein, ein höherer Freibetrag oder überhaupt ein Freibetrag in dieser Sache wird nicht weiterhelfen. Denn auf der einen Seite muss natürlich erstmal alles erklärt werden. Dann kann man hier auch ansetzen, dass ein Teil dann eben nicht beitragspflichtig ist. Aber es macht eben nochmal deutlich, wie bürokratisch dieser Vorgang wäre. Und auf der anderen Seite haben wir in der Vergangenheit immer wieder auch erlebt, Freibeträge, Freigrenzen kann man schnell ändern, wenn die Kassenlage schlecht ist. Und deswegen ist es eben keine Entwarnung, sondern im Gegenteil, vor dem Hintergrund macht es keinen Sinn, jetzt diesen Vorschlag wieder zu entkräften. Das zieht alles nicht, er sollte komplett vom Markt genommen werden.
Fazit: Mit der neuen Idee des grünen Kanzlerkandidaten ist es wie mit dem Scheinriesen Herrn Tour aus Michael Endes, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Desto näher man hinsieht, desto kleiner wird die Idee. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel hat an Bord der Pioneer 2 über Flüchtlinge gesprochen, über Björn Höcke und über die CDU.
Der Herr Linnemann, der ist wirklich gut. Also ich finde seine Positionierung sehr gut.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt die neuen US-Inflationsdaten und ihre Wirkung auf die Märkte. Außerdem lernen wir von einem der besonderen Airbnbs und wir blicken zurück auf die wilden 20er Jahre und das Verbot, das diese Zeit geprägt hat. Alice Weidel ist in aller Munde. Die AfD-Kanzlerkandidatin wird von ihrer Partei gefeiert, von den Parteien der Mitte scharf kritisiert und von Elon Musk interessiert befragt. Laut Forsa liegt die AfD aktuell bei 20%. Ignorieren lassen sich also weder Partei noch Kandidatin. Ich habe Alice Weidel an Bord der Pioneer 2 eingeladen, um mir selbst ein Bild zu machen. Wer ist sie, was will sie? Kurz gesagt, wer ist die Frau hinter der scharfen Rhetorik?
Und ich kann euch sagen, wenn wir am Ruder sind, wir reißen alle Windkraftwerke nieder, nieder mit diesen Windmühlen der Schande.
Das Gespräch in voller Länge hören Sie jetzt auf thepioneer.de. Und einen kleinen Auszug gibt es für alle, die uns zuhören. Wir haben über den Euro gesprochen, über Migration und das Asylrecht im Grundgesetz. Der Asylparagraf ist ja auch ein Triggerpoint. Würden Sie den ändern oder gar abschaffen, den Asylparagrafen, das Recht, das nach 45 installierte Recht in unserem Grundgesetz, dass geflüchtete Menschen...
Ganz sicher,
hier
ja. Mhm. Und zwar in eine einfach gesetzliche Regelung, dass sie einfach gar keinen Anspruch mehr haben, Verwaltungsgerichte anzurufen, dass sie dann doch hier bleiben können. Das überfordert die ganzen Gerichte. Und der Gesetzgeber hatte ja damals nicht so eine millionenfache Fluchtbewegung im Kopf, sondern Flüchtlinge vom Schlage eines Albert Einsteins, der Flucht sucht vor antisemitischer politischer Verfolgung. Das hatte der Gesetzgeber im Kopf, aber nicht eine millionenfache Migration aus dem Nahen Osten und aus Afrika.
Das heißt, und der Asylparagraf muss aus Ihrer Sicht
in eine einfach gesetzliche Regelung umgewandelt werden. Das ist im Übrigen...
Was heißt umgewandelt? Gestrichen oder umgewandelt in was?
In eine einfach gesetzliche Regelung. Das hat Herr Bosbach schon gefordert vor vielen, vielen Jahren.
Aber sind Sie nicht dann doch relativ dicht bei Friedrich Merz bei diesem Thema und bei der CSU?
Ich glaube, dass die CDU fast alles von uns abgeschrieben hat. Das gesamte CDU-Wahlprogramm ist von der AfD, von unserer Positionierung abgeschrieben. Und vor allen Dingen im wirtschaftspolitischen Teil ist es extrem interessant, dass eigentlich unsere Anträge von der CDU im Bundestag abgelehnt wurden zu dem Sujet. Und dort wird auch klar, dass hier mit einer erheblichen Doppelmoral auch operiert wird. Und wenn wir es vom Ende her denken, mit wem will denn Friedrich Merz dann koalieren? Mit Frau Esken oder mit Frau Roth? Er wird nichts von dem, was er von uns abgeschrieben hat, wird er umsetzen können.
Würden Sie denn gern mit ihm zumindest mal einen Kaffee trinken? Sie kennen ihn gar nicht, richtig?
Richtig.
Sie haben ihn noch nie getroffen. Sie gehen sozusagen aneinander vorbei im Deutschen Bundestag?
Herr Merz grüßt mich nicht mal. Also er grüßt mich von Mann zu Frau, grüßt er mich nicht mal. Und das sagt natürlich auch recht viel auch über die Kinderschule aus, nicht wahr? Und über den Erziehungsstand. Das ist einfach so. Ich meine, das spricht für sich. Grundsätzlich
ich würde ich sagen, immer eher noch, die politische Absicht als der Erziehungsstand. Aber
na, das machen Sie nicht, das machen Sie nicht.
Sie würden sich mit ihm zusammensetzen.
Vernünftig grüßen, wie man das unter zivilisierten Menschen macht. Und ich würde grundsätzlich sogar mit jedem Kaffee trinken, weil ich mich gerne über Positionen austausche, weil ich glaube, dass wir dafür gewählt sind. Wir werden dafür bezahlt als Politiker und es ist unser Auftrag, uns mit anderen Argumenten auseinanderzusetzen, um nachher auch eine gemeinsame, tragfähige Lösung zu finden. Wenn Sie aber hingehen und sagen, ich will mit denen nicht und mit denen nicht, die grüße ich nicht, die schließe ich aus, ich nehme das alles gar nicht persönlich. Der Punkt ist, ich repräsentiere die Wähler nur. Und es sind Millionen von Wählern in Deutschland. Da können Sie nicht hingehen und sagen, ich schließe Millionen von Wählern aus.
Aber nutzt Ihnen das nicht, Frau Weidel? Die Brandmauer ist doch ein Beschäftigungsprogramm für die AfD wahrscheinlich, oder?
Ich halte das tatsächlich für undemokratisch und natürlich, so wie Sie es gesagt haben, eigentlich auch noch nicht für besonders schlau.
Das heißt, Friedrich Merz, würden Sie was sagen? Ist schlechte Kinderstube, haben Sie gesagt, schlecht erzogen, politisch was? Unklug?
Unklug, ja. Und ich sehe auch teilweise bei ihm die Linie nicht. Er widerspricht sich sehr oft. Er geht mit Positionen raus, die er dann nachher wieder zurückholt. Ich glaube, dass er sich die Sache nicht gut genug überlegt, die er sagt. Und ich glaube aber auch, dass das möglicherweise an seinem Beraterumfeld liegt. Der Herr Linnemann, der ist wirklich gut. Also ich finde seine Positionierung sehr gut. Und vielleicht ergibt sich dann ja mal die Gelegenheit, dass man sich einfach mal unterhält, sich austauscht. Und dann kann man ja auch das eine oder andere mal ausräumen. Wichtig ist aber in einer Demokratie, dass man sich unterhält und dass man nicht irgendwelche Mauern und Blockaden einzieht, sondern dass man wirklich offen ist und sich mit seinem Mitbewerber auseinandersetzt.
Das heißt, Sie würden doch lieber koalieren und regieren. Sie haben einen Anspruch sozusagen zu verändern oder einen Anspruch, Sirene zu sein, Warnsignal zu sein und Unmut zu äußern. Was ist Ihr Anspruch als Politikerin?
Ich glaube, dass das der Wähler entscheiden muss. Und der Wähler entscheidet, wen er in der Regierung haben will. Und der Wählerwille ist eigentlich jetzt auch in den Umfragen recht klar. Der Wähler möchte eine Koalition aus Schwarz-Blau haben, ganz einfach.
Alice Weidel sucht also Anschluss bei der CDU. Und dort will man sie nicht, auch nicht wegen des AfD-Personals hinter Weidel. Fakt ist, es gibt schräge Vögel in der Partei. Der sächsische AfD-Politiker Maximilian Krah zum Beispiel sorgt mit solchen Entgleisungen für Furore.
Wir wollen echte Männer sein, meine Herren. Und echte Männer sind rechts. Wir wollen... Und als echte Männer wollen wir echte Frauen haben. Ja? Feministinnen sind alle hässlich und grässlich. Echt?
Wir haben über diesen Mann gesprochen und auch über Björn Höcke. Der Mann, der den größten Erfolg geholt hat, ist Björn Höcke. In Thüringen, richtig?
Das ist korrekt.
Einen größeren gab es nicht und das ist eine Figur. Ich habe nochmal gelesen, den Antrag, den Sie mit unterzeichnet haben, mit durchgewunken haben im Vorstand, das Parteiausschlussverfahren gegen Björn Höcke. Haben Sie den Text sozusagen parat für sich? Das war eine seitenlange Argumentation, warum das parteischädigend ist, warum Björn Höcke einen eigentlich ein Neonazi ist, dass er unter Decknamen geschrieben hat, die NPD zur Wahl empfohlen hat. Sie kennen, da stehen wirklich harte Sachen drin. Man muss sehr tapfer sein, um diese, das ist ja ihr, das war kein Framing, sondern das war da ihre eigenen Erkenntnisse, unterzeichnet von Frauke Petry und damals dem Vorstand. Sie haben das Wording verglichen, Seite für Seite, das Wording von Björn Höcke und das von Adolf Hitler. Die Halben ist ein Wort, das mir hängen geblieben ist. Die Halben möchte ich nicht mehr. Damit meinte Hitler die Menschen, die nicht richtig überzeugt sind wie er, die Halben. Daraufhin hatten sie damals geschrieben, das ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar, die Menschenrechte. Da gibt es keine halben Menschen. Das ist ein Terminus von Björn Höcke, den er bei Hitler geholt hat. Die Bewegung war ein anderer. Solange sie mit diesen Menschen, warum hat das nicht geklappt damals? Warum sind sie nicht dabei geblieben?
Na gut, also das hatte sehr viel auch, Sie haben viele Aspekte genannt, auch etwas mit der Beweisführung zu tun. Er hat eigentlich alles abgestritten, was ihm zur Last gelegt wurde. Mein Punkt war aber ein anderer. Ich hatte mich damals an einer Rede von ihm gestoßen und bei uns. Die Dresdner-Rede. Und ich glaube, ja, da irgendwo im Keller. Da habe ich ihn auch angerufen. Jeder bei uns in der Partei weiß, dass er von mir die Sachen, die mir nicht passen, direkt gesagt bekommt. Und so habe ich ihn damals angerufen, gesagt, also das mit dieser Rede, das war angsteinflößend. Und dementsprechend habe ich das auch mitgetragen. Aber aufgrund dieser gesamten Beweisführung ist das ganze Ding gescheitert und war auch letztendlich nicht zum Erfolge zu führen. Ich muss aber zugute halten, dass Herr Höcke sich insgesamt gewandelt hat. Er hat sehr an sich gearbeitet und das hat ihn auch zum Erfolg geführt. Die Leute lieben ihn da.
Aber sie haben mehr, ich nenne sie immer die schrägen Vögel. Ich weiß gar nicht, ob die alle sozusagen politisch zu einzusortieren sind.
Da haben wir ganz andere.
Der Maximilian Krah beispielsweise, alle im Mansen sind hässlich, wir brauchen echte Frauen. Was sind das für Sprüche? Wie wirkt das auf Sie? Das können Sie nicht gut finden. Dafür sind Sie zu intelligent, Frau Weidel. Und auch Ihre eigene Situation ist das. Warum pauken Sie solche Leute raus?
Ja, also ich weiß nicht, welche privaten Erfahrungen Herr Krah mit sogenannten Emanzen gemacht hat. Ich kenne
schlimme, privaten, es müssen schlimme es gewesen müssen sein.
Traumatische gewesen sein. Ich habe das irgendwie nicht gemacht, ich habe das irgendwie nicht so mitbekommen. Aber ich habe mit Herrn Krah im Nachgang schon darüber gesprochen und dass man schon ein bisschen darauf achten sollte, dass man auch von der Wählergruppe der Frauen auch weiterhin allein schon im Eigeninteresse ernst genommen wird. Ja.
Aber reicht das so ein Gespräch? Also wenn bei mir, ich sag mal, einer unserer Mitarbeiter so sprechen würde, ich würde ihn einfach feuern, Frau Weidel.
Sie können in der politischen Partei nicht einfach irgendwen feuern. Sie können mit denen sprechen und das haben wir auch getan. Und dementsprechend hat sich das dann auch deutlich gebessert. Also jeder macht mal Fehler, aber gut, ich meine, wenn er meint, da in irgendwelchen Reden da über Emanzen zu reden, also es ist nicht mein Duktus und das ist...
Und der andere Mann, der ist mir auch aufgefallen,
ach, ich bin haben das wir noch freundliche einen? Gesicht, wird immer schlimmer.
Das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus, der Mann ist wieder auf der Liste gelandet, sie haben ihn kurz aus der Fraktion entfernt, dann war er parteilos, jetzt kommt er gleich wieder, in wenigen Wochen sitzt er wieder im Bundestag und zwar auf der AfD-Liste, das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus. Was sind das für Menschen?
Ja, da müssen Sie die selbst fragen. Also er ist nicht Mitglied der Fraktion gewesen, er wurde jetzt wieder gewählt und er hatte das damals so begründet, der Mann ist Anwalt, dass es ironisch gewesen ist. Man muss sich natürlich schon darüber im Klaren sein, dass man im Schriftverkehr, der im Übrigen privat gewesen ist, Ironie nicht versteht. Und das ist mir auch gehörig auf die Füße gefallen.
Wie gesagt, das ganze Gespräch mit der AfD-Spitzenkandidatin gibt's für Pioneers Only. Und den Link finden Sie in den Shownotes für diesen Podcast. Danke für Ihre Unterstützung.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gibt es spannende Neuigkeiten, die uns unsere Frau an der Wall Street jetzt erklären wird. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, es gibt neueste Inflationsdaten aus den USA. Sag uns, wie sehen die aus?
Ja, die Inflation ist wieder gestiegen auf 2,9%. Im Vormonat waren es noch 2,7%. Allerdings lag das genau innerhalb der Erwartungen, also insofern keine Überraschungen. Nimmt man die volatilen Energie- und Lebensmittelpreise raus, lag die Kerninflation bei 3,2%. Das war tatsächlich ein leichter Rückgang zum Vormonat und ist auch besser als erwartet. Der Grund, warum die Inflation wieder anstieg, waren nämlich genau die Energie- und Lebensmittelpreise. Energie stieg um 2,6%, Lebensmittel um 0,3%. Die Mietpreise stiegen jedoch auch nur um 0,3% und damit aufs Jahr gesehen um 4,6%. Das ist der geringste Anstieg seit 3 Jahren. Die Anleger an der Wall Street feierten diese Zahlen. Der Dow Jones schloss mit dem Plus von 1,7%, der S&P 500 plus 1,8% und die Nasdaq konnte sogar um 2,5% zulegen.
Und Anne, die Großbanken der USA haben ihre Bücher geöffnet. Du hast schon mal einen Blick hineingeworfen. Wie geht es den Banken?
Sehr gut, Gabor. Da hatten wir einmal die Zahlen von JP Morgan. Die Großbank konnte Rekordgewinne und Umsätze vorlegen. Der Gewinn stieg im 4. Quartal um 50%, der Umsatz um 10%. Und beides übertraf die Erwartungen der Analysten. CEO Jamie Dimon betonte die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft, warnte jedoch vor anhaltenden Inflationsrisiken und geopolitischen Spannungen. Genauso super sah es auch bei Goldman Sachs aus. Da konnte der Gewinn verdoppelt werden, der Umsatz um 23% gesteigert. Auch da blickt man optimistisch in die Zukunft, weil die Bank ja von einem Anstieg der Fusionen und Übernahmen profitieren kann. Und auch Wells Fargo und die Citigroup konnten mit ihren Zahlen die Erwartungen übertreffen und gute Prognosen vorlegen. Entsprechend positiv fielen auch die Reaktionen an der Wall Street aus. Die Aktie von JP Morgan stieg um 2%, die von Goldman Sachs um 6%, Wells Fargo um 6,7% und die von der Citigroup um 6,5%.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass man für 750 Euro pro Nacht in den puren Luxus eintauchen kann. Ein Luxus, wie ihn sonst nur Könige und auch der berüchtigte Drogenboss Pablo Escobar genossen haben. Und zwar in einem umgebauten Privatjet. Dieser Jet hebt heute nicht mehr ab, er steht fest verankert am Boden in Bristol in England. Heute ist er nämlich eine extravagante Airbnb-Unterkunft, die einen Aufenthalt der besonderen Art verspricht. 750 Euro pro Nacht, aber was bekommt man dafür? Na, Prunk und Glamour. Der Innenraum glänzt mit Originalelementen der damaligen Zeit, einer edlen Walnussverkleidung und goldenen Akzenten. Es gibt 2 Lounges und das Bett, natürlich King Size. Das ist aber nicht alles. Neben einer voll ausgestatteten Küche, 3 Toiletten und einer vergoldeten Dusche gibt es im Außenbereich vor dem Flieger sogar noch eine Sauna und ein Jacuzzi. Das Cockpit originalgetreu erhalten, alles perfekt für die, die mal Kapitän spielen wollen, allerdings ohne einen Zentimeter abzuheben. Die Geschichte dieses Jets, eine Boeing 727, ist geheimnisvoll. Fakt ist, sie gehörte irgendwann Pablo Escobar. Fakt ist, sie landete schließlich auf einem Flugzeugfriedhof, vergessen und verlassen, bis der Unternehmer Johnny Palmer ihn dort 2012 entdeckte. Er sah in dem rostigen Flugvogel nicht nur Altmetall, sondern Potenzial für ein Geschäft. Er ließ den Jet nach Bristol transportieren, aufwendig restaurieren und verwandelte das Ganze in eine wahre Cashgrube. Der Traum, einmal so leben oder zumindest doch mal so schlafen wie ein Kartellmilliardär namens Pablo Escobar, dafür greifen die Leute offenbar tief in die Tasche. Das Geschäft mit Träumen und Sehnsüchten ist unverwüstbar.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass man glaubt, wenn man etwas verboten hat, dann sei es verschwunden. Was für ein Irrtum. Das gilt auch für das US-Alkoholverbot. Die Prohibition, die heute vor 105 Jahren vom damaligen Präsidenten Woodrow Wilson ratifiziert wurde. So trat der 18. Verfassungszusatz in Kraft. Die Prohibition war ausgerufen. König Alkohol war verboten. Doch Wilson war nicht der treibende Kopf hinter dieser drastischen Veränderung. Zwar unterzeichnete er das Gesetz, doch das Alkoholverbot war das Ergebnis jahrzehntelanger Kampagnen einflussreicher Organisationen. Sie sahen nämlich Alkohol als Wurzel vieler sozialer Übel, Armut, Gewalt in den Haushalten und moralischer Verfall im öffentlichen Leben. Also mobilisierten sich viele Amerikaner, vor allem Frauen, gegen den Alkohol. Und mit Hilfe des Kongresses wurde dann 1919 dieser 18. Zusatzartikel verabschiedet. Ein Jahr später ratifizierte Wilson ihn und machte damit die Herstellung, den Verkauf und den Transport berauschender Substanzen illegal. Doch die heile Welt zog nicht ein. Die Realität dieser Prohibition sah komplett anders aus. Während offizielle Bars jetzt geschlossen wurden, entstanden in den Kellern, in den Hinterzimmern sogenannte Speakeasy-Bars, also Flüsterkneipen. Geheime, illegale Treffs, die oft von Jazzmusik untermalt wurden und in denen man leise sprechen musste, damit keiner den heimlichen Alkoholkonsum spitz bekam. Diese Lokale boten auch eine Bühne für die kulturelle Revolution der Roaring Twenties. Und in dieser neuen Untergrundszene nämlich wurden Jazzkünstler wie Louis Armstrong und Duke Ellington zu Stars und Mafiosi wie Al Capone zu den Königen der Straße. Capone kontrollierte das illegale Alkoholgeschäft in Chicago, verdiente ein Vermögen mit Schmuggel, Schwarzhandel, Bestechung. Er und andere beherrschten mit ihren Mafiosi-Methoden die Großstädte Amerikas. Was also als Experiment in Sachen Kontrolle, Vernunft, Gesundheit begonnen hatte, läutete nur eine Ära des organisierten Verbrechens ein. Statt der bescheidenen und kontrollierten 20er Jahre gab es jetzt eben die rauschenden 20er mit vielen Partys und noch mehr Alkohol. 1933, Sie glauben es kaum, wurde die Prohibition wieder abgeschafft. Die Mafia um Al Capone, tja, die blieb leider bestehen. Und Gott sei Dank, der Jazz allerdings auch. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.